Da ist er wieder! Das Fass ist oben, direkt hinterm Heck.
Die Jagd auf den weißen Hai gezogen.
Okay.
Man braucht die Harpune, daran ein langes Seil.
Wenn er abhaut, dann lassen Sie das Seil los oder Sie verlieren die Hände.
Am Seil das große gelbe Metallfass, das den Raubfisch davon abhalten soll, zu tauchen, respektive zu entkommen. Doch dieses Meeresungetüm hat wieder erwarten anderes vor.
Ich schätze, unser Freund kommt zum Mittagessen zurück.
Die Fässer helfen nicht. Das Monster ist stärker.
Haken Sie ein neues Fass aus! Ich kann das einfach nicht glauben! Zwei Fässer und er geht wieder runter!
Diese Fässer in Steven Spielbergs Klassiker funktionieren als technische Hilfsmittel nicht wirklich zu unserem Horror und Vergnügen. Der weiße Hai taucht trotzdem ab. Sie mögen auffällig gelb sein, aus Metall haben Patina angesetzt mit den Dellen von den letzten Jagden. Aber die Poesie, die dem Fass im Film zu eigen war, vorbei. Denken wir im Vergleich nur an Hucks Fass aus Holz am Mississippi. Mark Twains jugendlicher Held Huckleberry Finn lebt in einem Fass am Flussufer. Ein rundes Zuhause, krumm und schief, keine rechten Winkel. Und wie einst der griechische Philosoph Diogenes asketisch und bedürfnislos in so etwas lebte, um sich, so die Legende, von gesellschaftlichen Konventionen zu distanzieren, so steht auch Hucks Fass da am Ufer des Old Man River als radikaler Gegenentwurf zur Normalität. Zu dessen Lebenskredo,
wirklich frei bist du nur als Pirat,
passt das Fass. Genauso zu Lola, wenn Marlene Dietrich, die femme fatale im Blauen Engel, ihr Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt anstimmt, sitzt sie in lasziver Pose auf einem Fass, sozusagen jenseits jeglicher bürgerlichen Ordnung. Lola ist im Geiste Huckleberry Finns Schwester und die von Pippi Langstrumpf. Die findet mit ihren Freunden im Wald ein Holzfass.
So eine Tonne habe ich damals in Niagara-Fälle bezwungen.
Bei Pippi bleibt's natürlich nicht beim Flunkern, es folgt der praktische Beweis. Pippis waghalsige Holzfahrt im wilden Fluss mit Stromschnellen und Wasserfall kann es durchaus mit der dramatischen Flucht der Zwerge im reißenden Strom in Peter Jacksons Hobbit-Verfilmung aufnehmen. Und was Lust und Grenzüberschreitung betrifft, finden diese Fassliebhaber ihre Gesinnungsgenossen in Sam Peckinpahs Western The Wild Bunch von 1969, wenn die Outlaws, kurz vom tödlichen Shootout in Mexiko, in einer feuchtfröhlichen Orgie in einem Rotweinfass noch einmal Dampf ablassen. Riesengroß dieses Behältnis. Es passen hinein zwei Western-Antihelden sowie drei mexikanische Gespielinnen. Das Fass im Film ist poetische Metapher für einen Andersort außerhalb der genormten Orte. Antibürgerlich, keine spießigen rechten Ordnungswinkel bitte. Das gilt auch für eine Welt, die an sich schon aus den Fugen geraten, zerstört, zerschlagen ist, wo die Städte hier nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche liegen. Kalle jedenfalls.
Wollen Sie wirklich bis Dresden? Mit den Fässern?
Kalle in der Defa-Komödie Kabit und Sauerampfer.
Was ist denn da drin?
Kabit.
Hat sich da was vorgenommen mit seinen 7 Fässern.
Wie viel ist denn so ein Fass?
Zentner.
Von Wittenberge nach Dresden soll er sie bringen. Transportmittel nicht vorhanden. Schwerenöter Kalle schafft es natürlich nach Dresden. Es kann wieder geschweißt werden. Dafür war das Kabit. Also wird die Ordnung wieder ein wenig hergestellt. Soll heißen, die Arbeit geht wieder los. Filmfässer haben im Übergang vom malerischen Holzfass zum metallenen, siehe der weiße Hai, aber nicht nur ein Freiheits-, sondern mitunter ein Gefährdungspotenzial in sich.
Wir forschen nach dem Verbleib eines Peter Slim.
Hör sie an. Ein hiesiger Steuerfahnder verschwindet spurlos. Wer hätte damit gerechnet?
Fangen wir noch einigermaßen harmlos an. Begeben wir uns zu Fassstudienzwecken mit dem Detective Chief Inspector Barnaby in die Grafschaft Midsommar aufs Apfelweinfest.
Cheers.
Cheers.
Barnaby lässt sich den Cidre aus dem Fass schmecken.
Und dieses Gerücht, dass man eine tote Ratte ins Fass werfen soll?
Dann muss der Inspektor sich übergeben. Im Weinfass schwimmt nämlich kein proteinhaltiger Nager zu Gärungszwecken, sondern die Leiche des Vermissten.
Ob er sich nur bedienen wollte und reingefallen ist?
Wohl kaum. Eine Leiche in einem Fass, makaber wohl wahr, aber im Film gerät das Fass generell immer häufiger in eine Assoziationsreihe mit Giftmüll, Verbrechen, Umweltschäden, illegaler Entsorgung, geheimen Machenschaften, gar Mutationen. Aus dem Fass aus Eichenholz, das der Küfer, der Böttcher oder der Fassbinder, das sie schufen, wird nun das Metallene zum Behältnis für tödliche Stoffe, versteckt in dunklen Gebirgshöhlen oder Salzstöcken aller Gorleben.
Dann ist das ganze Gebiet da oben verseucht.
Womit?
Radioaktives Material. Mehrere tausend Fässer.
Und die verrotten. Das Wasser, das ins Tal fließt, ist nun verseucht. Im Film Tod in den Bergen kommen Ursula Strauß und Robert Atzon einem Umweltskandal auf die Spur. In einem Bergwerk in den Alpen findet sich illegal abgelagerter Giftmüll. Das Giftfass, keine solide Handwerkskunst, keine alternative antibürgerliche Lebenswelt mehr, sondern nur das schnöde Metall als Metapher für verborgene, giftige Geheimnisse. Da das Fass nun im Film wie realiter seine, sagen wir, Unschuld verloren hat, was liegt näher, als noch einmal zum Schöpfer von Huckleberry Finn zurückzukehren, zu quasi unschuldigen, hölzernen Zeiten? Enttäuscht vom Affen, schrieb Mark Twain, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.